denkt, was beinhaltet das, was hat Gott wirklich damit für mich ganz persönlich bereitet. Es ist schön, wenn wir in diesen Tagen darüber mal nachdenken konnten, etwas intensiver nachdenken konnten, was der Friede alles mit sich bringt. Und wir werden heute noch einen Abschluss machen, können wir die Folie reinwerfen, noch einmal Erinnerung, was wir zu dieser ganzen Themenreihe auch hatten, da war so vieles, das fängt mit Vergebung an. Und so fängt unser Leben letzten Endes an, dass Gott uns erstmal vergibt, dass wir einander vergeben. Ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes geschieht da, wo Vergebung ausgesprochen wird, wo Vergebung praktiziert wird. Das ist der erste Schritt überhaupt in die Freiheit. Und von da aus kommen dann Folgeschritte, die immer weiter doch durch unser Leben gegangen sind. Die verschiedenen Gottesbilder, darüber haben wir nachgedacht. Wer bin ich denn persönlich? Unser Denken, Gottes Denken. Über Sorgen haben wir gesprochen, Ruhen in der Nachfolge, einfach sich mal fallen zu lassen in der Gegenwart Gottes. Frage nach dem wahren, nach dem ewigen Leben und auch die Geschichte von Elia mit der Kraft am Ende, Resignation und Depression, die in unserem Leben auftreten können. Und dann auch das letzte Mal, hörten wir aus Hebräer 4, diese Geschichte oder diese Ermutigung letzten Endes, Leben in der Freude, weiter, tiefer, freudiger. So soll eigentlich unser Leben aussehen. Und wir lassen uns viel zu sehr immer wieder vom Alltag auch zurückwerfen. Ja, Gott möchte unser Leben reich machen, segnen und gesegnet werden, Segen weitergeben. Das beinhaltet letzten Endes einmal, das haben wir in diesen Tagen hören dürfen, segnen ist Zuwendung von Lebenskraft. Das heißt immer wieder, wenn Gott uns segnet, dann will er uns Kraft geben. Kraft für den Alltag, Kraft für die normalen Dinge. Wir haben gestern gehört, wie das sich auswirkt in der Familie, wie sich das auswirken kann, sogar im Berufsleben, wie sich das auswirkt in allen Bereichen unseres täglichen Lebens. Da, wo Gott diese Kraft auf uns niederkommen lässt und wir sie weitergeben können und letzten Endes dadurch auch zum Segensträger werden. Wir haben die Geschichte von Abraham gehört, der berufen wurde, und der Erste war, dem das so zugesagt wurde, ich will dich segnen, sagte Gott zu ihm, und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen alle gesegnet werden. Den Segen, den wir erfahren, ist auch noch ein Segen Abrahams, den wir mitbekommen, den Gott auf Abraham und das Volk Israel gelegt hat und letzten Endes auch damit dann zu uns gekommen ist. Heute möchte ich mit einer weiteren Geschichte aus dem Alten Testament uns ein Stückchen mit hineinnehmen, was Segen noch beinhaltet. Nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak, den Sohn. Wir sehen hier, dieser Segen, den Abraham bekommen hat, er geht jetzt weiter, er geht auf den Sohn Isaak, seinen Sohn, und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Schon diese Aussage finde ich so schön. Er wohnt da, wo Gott ihn sieht. Er wohnt in der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes. Und er weiß, dass sein Leben letzten Endes geborgen ist in Gott, dass er weiß auch, Gott hat mich angenommen, so wie ich bin, und ich wohne da in seiner Nähe. Das ist etwas, was die Jünger ja so erlebt haben, als sie auf dem Berg der Verklärung waren, dass sie gesagt haben, ach Herr, hier ist schön, lass uns Hütten bauen. Und ich erlebe das oft nach Freizeiten, dass die Leute sagen, ach war so schön, eigentlich könnten wir jetzt noch eine Weile ranhängen. Wir müssen zurück in den Alltag. Wir müssen zurück in die Wirklichkeit. Und da will uns Gott gebrauchen. Es ist so einfach, im Gottesdienst zusammen zu sein und Gott zu loben und zu preisen. Aber viel schwieriger wird es im Alltag, wenn wir allein sind, wenn wir immer wieder den Anfechtungen und den Problemen des Alltags ausgesetzt sind. Und da müssen wir uns dann bewähren. Und dazu brauchen wir die Ermutigung der Gemeinde. Dazu brauchen wir den Gottesdienst. Dazu brauchen wir die Bibelstunde. Dazu brauchen wir all die anderen Dinge und unser eigenes Bibelstudium, um weiterzukommen, um dann in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Isaak bekommt zwei Söhne, Esau und Jakob. So geht die Geschichte hier weiter. Und das Problem ist sicherlich, dass Isaak den Esau viel, hoppla, ist schon zu weit, viel lieber hatte. Ich muss daran gewöhnen, dass ich hier drauf gucken kann. Dass er den Isaak letzten Endes viel lieber hatte als den Esau. Den Esau viel lieber hatte als Isaak, entschuldigt bitte. Das ist immer ein Problem, auch in der Familie, in der Ehe. wenn ein Kind irgendwie dem anderen, zumindest erscheint es oft so, vorgezogen wird. Und da kommt es zu Konflikten, die unweigerlich irgendwann unter den Geschwistern auch ausgetragen werden. Manchmal wollen die Eltern das gar nicht, dass sie ein Kind bevorzugen und einen benachteiligen, aber das passiert schon mal. Und Kinder haben da eine sehr große Sensibilität. Und hier möchte Isaak letzten Endes eigentlich der Esau sein. Ich möchte viel lieber, muss doch mal sortieren. Bin immer noch ein bisschen angedetscht von meiner Erkältung. Ja, Jakob möchte gerne der Esau sein und er versucht hier letzten Endes mit allen Tricks. Es ist oft so eine Situation, dass wir uns gar nicht annehmen können, wie wir wirklich sind. Ich möchte dich einfach mal fragen, hast du dich so angenommen, wie du bist? Kannst du Ja sagen zu dir? Es ist eigenartig, so die jungen Männer, die wollen dann gerne ein Rinaldo sein und am besten so ein toller Kerl wie der und auf dem Fußballfeld dann auch so viele Tore schießen. Und die Frauen wollen dann vielleicht eher schon so eine Helene Fischer sein, so schön singen können, so attraktiv aussehen oder sonst was. Wir haben immer so bestimmte Vorstellungen, wie wir und wer wir sein möchten, anstatt uns so anzunehmen, wie wir sind. Und das Gleiche passiert hier letzten Endes auch den Jakob. Er möchte gerne Esau sein. Er kann nicht Ja zu sich selber sagen. Und das ist so etwas, was dann auch immer wieder unser Leben vielleicht auch durcheinander bringt. Man möchte angesehener sein, man möchte intelligenter sein, man möchte begabter sein. Und uns passiert etwas, was wir dann erleben können, was zum Beispiel in der Geschichte von David berichtet wird, wo er in die Rüstung von Saul schlüpft. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Und diese Rüstung von Saul ist viel zu groß für ihn und er läuft da drin herum und kann sich gar nicht bewegen. Und so kann es uns auch gehen, dass wir letzten Endes wie Menschen rumlaufen, weil wir ein ganz anderer sein wollen in einer Form, in einer Art, die uns Gott gar nicht zugedacht hat. Jakob möchte gerne Esau sein. Möchtest du jemand anders sein, als der du bist? Wie oft haben wir vielleicht schon darüber nachgedacht, ach, wenn ich doch so wäre wie der, wenn ich so wäre wie die, wäre in meinem Leben manches besser. Wir können aus der Geschichte hier viel lernen. Die erste Frage, die ich stellen möchte, wenn du nicht du bist, wer bist du dann? Wenn du nicht du bist, wer bist du dann? Kannst du darauf eine Antwort geben? Wer bist du dann? Gott möchte uns ermutigen, zu sein, wer wir sind. Er sagt, ich habe dich geschaffen. Ich habe nicht irgendeine Kopie gemacht, sondern du sollst keine billige Kopie sein. Ich habe ein herrliches Original geschaffen, als ich dich geschaffen habe. Und ich habe immer wieder auch in meinem Leben sagen dürfen, als Gott mich berufen hat, als Gott wusste, was ich tue und tun kann, da hat er ganz genau gewusst, welch ein Heini er sich an Land zieht. Er hat sich nicht geirrt daran. Und jetzt steht so ein Heini hier vor euch und darf euch das Wort Gottes verkündigen. Nicht, weil ich so gut bin oder weil ich ein anderer sein wollte, sondern weil Gott einen bestimmten Plan für mein Leben hatte. Und ich habe diesen Plan lange Zeit verweigert, als Gott mir gezeigt hatte, dass ich in die Verkündigung gehen soll. Da habe ich gesagt, nee, Herr, du kannst alles von mir erwarten, aber predigen werde ich nie. Ich habe meine Bibel zugeschlagen, habe ein halbes Jahr lang nicht mehr in meiner Bibel gelesen, nicht mehr gebetet und die Petra, die hat Blut und Wasser gespritzt, hat gesagt, so kannst du mit Gott nicht umgehen. Ich habe gesagt, doch, ich weiß, was ich kann. Predigen kann ich jedenfalls nicht. Und nach einem halben Jahr war ich so ausgetrocknet wie ein oder Zwieback, so richtig trocken und habe gesagt, Herr, ich habe Sehnsucht, mal wieder dein Wort zu lesen. Ich habe Sehnsucht, mit dir zu reden. Ich möchte einfach einen Neuanfang starten. Und ich habe etwas gemacht, was man nie machen darf oder nie machen sollte. Ich habe meine Bibel genommen, sie aufgeschlagen und habe angefangen zu lesen an der Stelle, wo ich es aufgeschlagen habe. Und das war die Berufung von Jeremia. Geh hin und ich will dir die Worte in den Mund legen, die du reden sollst. Und meine Reaktion war, Herr, da haben wir vom halben Jahr aufgehört, fang nicht wieder so an. Aber Gott hat einen Plan gehabt. Und da möchte ich euch Mut machen. Steht einfach zu dem, was Gott vorhat mit euch. Sagt Ja dazu. Ob es vollkommen ist oder weniger vollkommen, spielt keine Rolle. Ich bin auch nicht vollkommen. Und ich mache auch vieles verkehrt. Ich bringe die Namen hier sogar durcheinander. Kann alles passieren. Das ist nicht das Wichtige. Sondern wichtig ist, dass wir Ja sagen zu dem, was Gott vorhat mit uns in unserem Leben. Und Jakob ist jemand, der nicht akzeptieren kann, dass er den Segen Gottes schon längst bekommen hat, sondern er rennt sein ganzes Leben lang dem Segen immer hinterher. Und so erscheint es mir auch manchmal in der Gemeinde, dass Menschen da sind, die schon lange gesegnet sind, von Gott reich gesegnet sind, die begabt sind, die tolle Anlagen haben, das gar nicht erkennen und dem Segen immer hinterherrennen. Anstatt zu begreifen, ich brauche nur Ja sagen. Ich brauche mich nur dem zu stellen, was Gott vorhat in meinem Leben und schon wird mein Leben anders sein. Du bist dazu berufen, dass Gott durch dich segnen will. Du bist selbst ein Segen. Gott hat in dir eine unauswechselbare Persönlichkeit geschaffen, die kann, und das, was du kannst, kann kein anderer. Und das beginnt schon damit, dass du als Sieger geboren wurdest. Ist dir das überhaupt bewusst? Bei dem Kampf der Spermien untereinander bist du als Sieger hervorgegangen. Die Bibel beschreibt das anders und sagt, im Mutterleibe habe ich dich gegründet. Und darum sind wir als Sieger geboren. Und dieses Bewusstsein muss und darf uns prägen. Ich bin ein Sieger und nicht ein Loser. Gott hat mich auf die Siegerseite gestellt, als er mich berufen hat, in die Nachfolge gerufen hat. Und so hat er auch euch auf die Siegerseite rübergezogen. Und wenn einer kommt und aus euch einen Loser machen will, einen Verlierer machen will, dann könnt ihr sagen, nein, das bin ich nicht. Denn Gott hat etwas Wunderbares aus meinem Leben gemacht. Gott hat mir eine Persönlichkeit gegeben, eine Persönlichkeit, die kein anderer hat und die kein anderer haben wird. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und sogar weiter, du bist mein. Ich habe dich aufgehoben für eine bestimmte Zeit. Für die heutige Zeit. Und ich bin den Herrn so dankbar, dass ich in der heutigen Zeit leben darf und nicht vor 100 Jahren. Denkt mal an einen Zahnarztbesuch vor 100 Jahren. Oder einen Krankenhausbesuch oder ähnliche Sachen. Ich bin so dankbar, dass ich in dieser Zeit leben darf. Dass Gott mich aufbewahrt hat für diese Zeit, in der ich jetzt leben darf. Und ich weiß nicht, wie die nächste Zeit aussehen wird. Aber ich bin dankbar, dass Gott mich für diese Zeit bestimmt hat. Und er hat dir und mir Begabung gegeben und Talente gegeben. Und wir brauchen sie nicht unterdrücken, wir müssen nicht andere kopieren, sondern wir dürfen uns auch nicht benachteiligt fühlen, weil Gott vielleicht uns weniger gegeben hat, als wir beim anderen sehen, sondern wir müssen entdecken, was wir selbst haben. Und das wird uns reich machen. Jakob kann damit nicht leben, dass er als Zweiter geboren wurde. Und er versucht sogar jetzt zu schachern mit seinem Bruder um das Erbrecht. Isaak fragt dann nachher später, wo das dazu kommt, dass er den Vater da betrügt. Wer bist du? Und Jakob gibt vor, Esau zu sein, jemand, der ja gar nicht ist. Jemand, der auch nicht mal die Ähnlichkeit mit dem Bruder hätte. Er will unbedingt den Segen, er will unbedingt in diese Person seines Bruders hineinschlüpfen. Und wir sehen dieses Elend und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater, was sagt er? Ich bin Esau. Er gibt vor, ein ganz anderer zu sein. Und als der Vater ein bisschen misstrauisch wird und sagt, na also die Stimme kommt mir nicht so ganz bekannt vor, zeig doch mal, er täuscht sogar mit dem Fell vor, dass er der behaarte Bruder ist. Er kann nicht akzeptieren, dass er letzten Endes der Jakob ist und nicht der Esau. Elendes ist das, wenn ich nicht akzeptieren kann, wer ich bin. Wenn ich nicht Ja sagen kann zu mir. Und dieser Betrug letzten Endes, den er hier beginnt, dieser Betrug führt letzten Endes nur zur Flucht. Und seine falsche Identität hat ihm letzten Endes nur Ärger und Not gebracht, sein Leben lang. Und darum ist das, möchte ich euch ermutigen, dass ihr einfach auch Ja sagt zu euch selbst. Schauen wir einmal kurz den Rückblick von Jakobs. Wir gehen mal heute Morgen so ganz schnell im Schnellverfahren das Leben von Jakob durch. Von der Mutter mehr geliebt als vom Vater. Er kauft vom Bruder das Erbrecht, betrügt seinen Vater, um den Segen zu bekommen, flieht vor seinem Bruder Esau. Und dann kommt er zu einer ganz fantastischen Sache, die Begegnung einer Himmelsleiter. Ich habe jetzt den Bibeltext nicht, aber ihr kennt die Geschichte sicherlich die meisten. Wenn nicht, lest sie zu Hause mal nach. Sie ist wunderbar. Er bekommt jetzt von Gott eine Vision. Die Reaktion darauf ist ernüchternd. Gott sagt zu ihm erstmal an der Himmelsleiter: Ich will dir geben. Und macht damit deutlich: Jakob, du musst dir nicht nehmen, was dir nicht zusteht, sondern ich, der Herr, bin bereit, dir zu geben, was du brauchst. Ich bin bereit, dir zu geben, was für dein Leben wichtig ist. Du kriegst alles, weil ich dich lieb habe, weil ich dich gewollt habe, weil ich Ja zu dir gesagt habe. Ich, der Herr, will dir geben. Und nicht du sollst dir nehmen, weil du immer Angst hast, du kommst zu kurz im Leben und meinst, das muss ich noch haben und jenes muss ich noch haben. Wenn wir dieses Vertrauen haben können, dass Gott uns gibt, was wir brauchen. Das ist wunderbar. Eine so tolle Verheißung kriegt der Jakob hier. Ich will dir geben, durch dich sollen alle gesegnet werden. Boah, Herr, da musst du dich aber geirrt haben. Das ist ein Betrüger. Und durch den sollen noch alle anderen gesegnet werden? Also da muss Gott einen Fehler gemacht haben, einen ganz großen Fehler. Gott sieht den Jakob schon von einer ganz anderen Seite. Er sieht den Jakob schon, wie er nachher kapituliert und letzten Endes zum Stammvater auch von Israel wird. Gott sieht ihn vom Ziel her, vom Ende her. Und das ist auch etwas, was mir immer wieder Kraft gegeben hat, dass ich sage: Herr, du siehst mich vom Ziel her. Du hast gesagt, du willst mich vollendet dem Vater übergeben. Du hast noch eine Menge Arbeit mit mir. Aber ich verlasse mich darauf, du übergibst mich vollendet dem Vater. Hab Vertrauen darauf. Gott sieht uns vom Ziel her und er wird letzten Endes auch dann dahin wirken, dass wir dieses Ziel erreichen. Ich will dich behüten, ich will dich heimbringen. Ach, was er hier alles für tolle Zusagen bekommt. Ich will dich nicht loslassen. Ich tue alles, was ich gesagt habe. Noch einmal eine Bestätigung. Du kannst dich darauf verlassen, Jakob, was ich gesagt habe, ist Ja und Amen. Und da brauchst du nicht dran zu zweifeln. Und jetzt kommt die Antwort von Jakob. Und sie ist eigentlich erschreckend. Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf den Wegen, den ich reise? Und mir Brot und Essen geben und Kleider anzuziehen? Und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Merkt ihr, was dahinter steckt? So soll der Herr mein Gott sein. Herr, wenn du das und das tust, dann will ich anerkennen, dass du Gott bist. Das ist ein ärmliches Leben. Gott hat uns berufen, dass wir aus der Fülle heraus leben, aus den Verheißungen, dass wir uns auf die Verheißung Gottes stellen und nicht so ein erbärmliches Leben. Aber wenn du das und das tust, dann will ich akzeptieren, dass du Gott bist. Jakob hat noch gar nicht begriffen, was Gott hier vorbereitet hat für ihn. Selbst diese Verheißung, die er an der Himmelsleiter, solch eine Offenbarung, manch einer würde sich sehen, danach solch eine Offenbarung von Gott zu bekommen. Und dann sitzt der Kerl da und sagt: Ja, aber Herr, Brot musst du mir geben und Kleidung musst du mir geben. Und wenn du mich dann noch zurückführst, dann will ich aber akzeptieren, dass du mein Gott bist. Und wenn nicht, was ist dann? Dann ist er nicht mehr sein Gott? Wie viele Menschen haben so schon mit Gott versucht zu handeln? Gott will Jakob segnen und Jakob erkennt das noch nicht. Gehen wir weiter in der Begegnung von Jakob. Da kommt das Begegnung mit der schönen Rahel und dem Onkel Laban. Dann kommen die 7 Jahre harte Arbeit für seine geliebte Rahel. Betrug des Onkels, er gibt die weniger schöne Lea. Und weiter 7 Jahre harte Arbeit für seine Rahel. Der arme Kerl muss da schuften und schuften bei dem Onkel. Er, der seinen Vater betrogen hat, wird jetzt selber betrogen. Nicht? Das kommt irgendwo, findet sich das immer wieder zurück. Wenn wir bestimmte Dinge tun, dass sie auch in unserem Leben wieder hineinwirken. Interessant ist dieser 7-Jahre-Zyklus. In der Ehe spricht man auch immer von dem verflixten 7. Jahr. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das kommt hier so ein Stückchen aus dieser Geschichte. 7 Jahre und dann kommt oft eine Wendung. In der Seelsorge merkt man das sehr stark, sodass nach 7, 8 Jahren Ehe, die dann eigentlich noch ganz toll verlaufen war, auf einmal so ein Umdenken kommt. So, naja, so toll war er nun doch nicht. Oder so toll ist er ja doch nicht, wie ich immer gedacht habe. Und dann kommt diese Frage: Kuvades, wohin gehst du? Und dann fängt man an und darf anfangen, auch an seiner Ehe, an seiner Beziehung zu arbeiten. Aber der Kerl muss hier 7 Jahre für die eine Frau arbeiten und 7 Jahre nochmal für die andere Frau arbeiten. Also der wird hart rangenommen hier auch. Und Jakob hat letzten Endes nur Augen für das Äußere seiner Rahel und kann nicht sehen, wie er auch durch Lea gesegnet ist, wie viel Segen er auch durch Lea empfängt. Er guckt immer nur auf die Rahel. Es kommt dann zu den Streitereien über Jakobs Erfolg in der Züchtung. Kinder werden nur von Lea geboren. Kinder und Reichtum, den er hier schon bekommen hat, ist eigentlich im Orient ein Ausdruck immer des Segens gewesen. Er begreift immer noch nicht, wie er gesegnet ist. Er nimmt das als selbstverständlich vielleicht hin oder freut sich auch darüber, aber er begreift gar nicht, wie Gott hinter seinem Leben steht. Dann kommt Rahel, die lieber sterben will, als kinderlos zu bleiben. Endlich wird Josef geboren und jetzt kommt es zum nächsten großen Crash, die Flucht nach Kanaan. Er muss abhauen von zu Hause, von seinem Onkel her. Und es kommt im ersten Buch Mose 31 dann auch zu diesem Bund, den er mit Laban schließt. Und mit dem Rücken zur Wand können wir wieder eine herrliche Entdeckung bei Jakob machen. Noch einmal erscheint fast Ähnliches wie zum Anfang. Da heißt es dann, wenn du mich und meine Familie aus dieser Situation herausbringst, dann sollst du mein Gott sein. Wieder versucht er, einen Kuhhandel mit Gott zu machen, obwohl Gott ihm das alles zugesagt hatte. Wieder Zweifel, immer noch Zweifel. Er kann nicht erkennen, wie gut es Gott wirklich mit ihm meint. Und ich denke an Menschen, wie viele Menschen haben Gott schon dieses und jenes versprochen, Herr, wenn du das tust und das tust, dann will ich dir folgen und dann will ich dir gehören und dann will ich das. Und dann war es nachher da und alles war vergessen, alles war beiseite. Wie schön ist es, wenn wir erkennen können, Gott ist wirklich da. Wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du Gott auch vielleicht schon mal solche Versprechungen gegeben und gesagt, Herr, wenn du das tust und das tust, dann will ich aber auch noch viel mehr glauben oder dann will ich auch jeden Sonntag in die Gemeinde gehen oder weiß ich, was wir alles so versprechen vielleicht. Haben wir auch gar nicht nötig. Wir sind gesegnet von Gott, berufen, erwählt, teuer erkauft. Aber wenn das unser Herz wirklich erfassen kann, diese Fülle, die da ist, diese Gnadenfülle, und dann würde unser Herz wahrscheinlich springen vor Freude. Eigentlich müssten wir hier alle hopsen heute Morgen und sagen, ja, so ist das. Ah ja, Amen müssten wir sagen. Herr, so ist es. Du bist wirklich gut. Gott hat Jakob mit Reichtum und Kindern gesegnet. Aber erst viel später kommt es zum Durchbruch bei Jakob. Manchmal muss Gott hart mit uns ringen, ehe wir erkennen, wie und wer Gott in unserem Leben sein will. Ich weiß nicht, wie Gott vielleicht auch schon in deinem Leben oft gerungen hat mit dir, damit du erkennst, dass er, der Gott, es gut mit dir meint. Auch wenn nicht alles leicht ist im Leben. Auch wenn manches im Leben schwer zu ertragen ist, dass wir trotzdem dahinter sehen, und Gott ist bei mir. Ich bin nicht allein. Ich darf all die Dinge durchleben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und das kann mir Kraft geben, in jeder Lebenssituation auch immer wieder Ja zu sagen und zu sagen, Herr, du bist bei mir. Jetzt kommt es zu der Geschichte am Jabok. Jabok heißt letzten Endes, übersetzt, sich entleeren. Und hier passiert tatsächlich, dass Jakob endlich mal sich entleert vor Gott. Dass er endlich kapituliert, dass er endlich aufgibt. Im 1. Mose 3 wird uns dann berichtet, wir sind schon weiter da. Und Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufkam und er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich vorher. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagt, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er sagte, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort und Jakob gab die Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe mit Gott von Angesicht zu Angesicht habe ich ihn gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Hier erkennt er erst, dass seine Seele gerettet worden ist. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht. Gott sagt ihm nicht, wer er ist. Aber Gott fragt den Jakob: Jakob, wie heißt du? Kennt er den Namen nicht? Oder war die Morgendämmerung so vernebelt noch, dass Gott ihn nicht erkennen konnte und sagte: Mit wem kämpfe ich denn da überhaupt? Wer bist du denn? Gott fragt: Wer bist du? Hier kann er nicht mehr sagen: Ich bin Esau. In der Gegenwart Gottes, des lebendigen Gottes, muss er zugeben, wer er ist. Und er kapituliert und sagt: Ich bin Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der, der ich nicht sein wollte. Und das ist das Schöne, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir vor Gott kapitulieren müssen und sagen müssen: Herr, ich bin Jakob. Ich bin nichts anderes. Ich bin Jakob. Und Gott sagt: Ich gebe dir einen ganz anderen Namen. Israel wird dein Name sein. Israel. Das ist etwas, was Gott in deinem Leben und in meinem Leben auch getan hat. Er hat uns einen neuen Namen gegeben. Einen Namen, der auf unser Haupt gelegt wurde, gesegnet auf unser Haupt gelegt wurde. Kind Gottes zu sein. Sohn des Höchsten. Wie gewaltig, wie herrlich, wie schön muss das sein. Jakob kapituliert endlich. Endlich kam Gott zum Ziel mit Jakob. Wie viele Jahre sind vergangen? Was hatte Jakob sich ersparen können an Leid, an Angst, an Sorgen, wenn er den Segen Gottes, der über seinem Leben schon lange stand, früher erkannt hätte? All das Elend hätte er sich ersparen können. Und manches Elend auch in deinem und meinem Leben lässt Gott zu, weil wir immer noch nicht erkannt haben, wer wir sind und wer Gott ist. Und wie schön ist es, wenn wir anfangen zu kapitulieren vor diesem lebendigen Gott und nicht selber was vormachen. Gott kann man sowieso nichts vormachen, sondern sagen: Ich bin Jakob. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bin, der ich nicht sein wollte. Und Gott sagt: Du bist Israel. Gut, Jakob kapituliert und endlich ist Gott zum Ziel gekommen. Gott sagt: Du bist Israel. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Es kommt dann zu der Begegnung mit Esau und der Aussöhnung. Und Rahel bekommt auch einen zweiten Sohn, den sie Ben-Oni nennt, Sohn des Unglücks, und sie stirbt. Wieder eine bittere Situation im Leben von Jakob. Nun hat er sich bekannt zu Gott. Nun hat er Ja gesagt, hat endlich gesagt: Ich bin, der ich nicht sein wollte. Jetzt müsste doch alles in seinem Leben toll sein, perfekt sein. Aber es ist nicht so. Unser Leben wird weitergelebt in dieser Welt mit all den Strukturen dieser Welt, mit all dem Elend, das in dieser Welt ist, mit all den Dingen, die wir vielleicht nicht haben wollen. Auch Kinder Gottes sind da nicht rausgenommen. Sondern Kinder Gottes stehen inmitten dieser Welt, inmitten dem Umfeld, das mit Leid und Schmerz und Elend verbunden ist. Und wir können da nicht entfliehen. Aber wir können eins lernen. Und das hat Jakob hier gelernt, nämlich, dass der Segen auch die Vergangenheit überwindet. Und das ist etwas so Kostbares. Eine einzige Sache kann dein ganzes Leben verändern. Zum Negativen. Manchmal können es Worte sein, die du vielleicht in deiner Kindheit gehört hast. Ach, aus dir wird sowieso nichts. Nicht? Im Fernsehen wird uns ja manchmal gezeigt, dass aus einem kleinen Kind, denn zumindest einer wird, der im Optikerladen irgendwo arbeitet. Irgendwas Tolles ist nachher doch noch aus ihm geworden. Aber unser Leben ist oft so, dass wir vielleicht von Kindheit an schon gehört haben: Aus dir wird sowieso nichts. Oder gib dir gar keine Mühe, schaffst du doch nicht. Wie viele negative Dinge muss ein Kind oft hören, erleben und vielleicht auch im eigenen Haus erfahren, das ihn prägt, das ihn zurückhält, das ihn blockiert, das ihn nicht weiterführt. Und so ist letzten Endes, wenn wir den Segen Gottes erfahren, der unsere Vergangenheit auf einmal verändern kann, der sie umwandelt, etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Es wird heilend hineinwirken, es wird reinige Kraft haben. Jakob ist mit seiner Patchwork-Familie hier unterwegs und Rahel bekommt ihren zweiten Sohn und ist am Sterben. Und als sie stirbt, dann nennt sie vor dem Sterben noch ihren Sohn Ben-Oni, Sohn des Schmerzes. Jakob ergreift die Situation. Er hat was lernen dürfen, als er sich bekannt hat und gesagt hat, ich bin Jakob. Dass er gemerkt hat, man kann auch letzten Endes etwas Neues beginnen. Gott hat zu ihm gesagt, du bist Israel. Und damit hat er eine Zukunft bekommen, eine Perspektive bekommen. Dass nicht Jakob die Perspektive ist, sondern letzten Endes Israel. Und so nennt er seinen Sohn gleich um und sagt, du bist Benjamin. Du bist letzten Endes Sohn der rechten Hand. Und das heißt dann letzten Endes die Hand des Segnens. Die rechte Hand ist die Hand des Segnens. Er ist der Segensträger, der nächste Segensträger auch, der hier benannt wird. Benjamin, eine Umbenennung letzten Endes, die Hand des Segens. Und darum dürfen wir die Situationen, in der wir stehen, sie auch Gott benennen. Situationen, die unser Leben manchmal beherrschen. Wie viele Benonis gibt es in unserem Leben? Manchmal sind das ganz große, dicke Dinger, manchmal sind das aber auch kleine Sachen, die uns einfach die Lebensfreude und die Lebensqualität rauben wollen. Alles um mich herum ist so traurig und so gemein. Der Alltag ist so trostlos, so freudlos, alles ist Käse letzten Endes. Die Autobahn ist immer verstopft, die Ampeln sind immer rot, die Wäsche und Geschirr ist immer schmutzig, die Eltern sind immer so gemein, die Kinder räumen ihre Zimmer nicht auf und weiß ich was alles. Es gibt so viele Ben-Omis in unserem Leben. Lasst euch doch nicht davon beherrschen. Sondern gibt denen einfach einen neuen Namen. Segnet das. Wir haben das gestern gehört. Die Arbeit segnen, den Haushalt segnen. All die Dinge, sie einfach segnen. Und wir werden ganz anders damit umgehen können. Wir werden auf einmal erfahren, wie diese Dinge uns nicht mehr beherrschen, sondern wir fangen an, darüber zu stehen mit der Kraft Gottes. Wie viele kleine und große Dinge bereiten uns Not und wollen uns Not bereiten. Jakob gab seinem Sohn einen neuen Namen, so wie er es selbst bei Gott erlebt hat. Und dieser Name verändert alles letzten Endes. Jakob gibt ihm den Namen Benjamin, Hand des Segens. Und auch du hast einen neuen Namen bekommen. Der Herr hat dir einen neuen Namen gegeben, Kind des Höchsten. Und damit ist dir die himmlische Kraft zugesagt. Der Herr ist mit dir, der Herr wird mir einen Weg bereiten, der Herr wird für mich streiten. Jesus, der Sieger von Golgatha, ist auf meiner Seite. Ich bin von einem Gott Gesegneter. Ich darf und will den Segen Gottes hineintragen in dieser Welt. Wie viele Dinge können uns eine Ermutigung sein, wenn wir sie einfach aussprechen auch. Sie proklamieren, sie haben Kraft. Sie werden mein Leben verändern, wirkungsvoll verändern. Habt mir Mut dazu. Und dann kann ich auch sagen, meine Ehe ist gesegnet, meine Familie ist gesegnet, meine Arbeit ist gesegnet. Jakob hat den Namen des Kindes geändert und alles in seinem Umfeld veränderte sich. Jakob hat das selbst erfahren, dass er mit dem Namen Israel eine neue Identität bekommen hat. Und so können auch die alltäglichen Dinge, die uns Sorge bereiten, eine neue, ganz andere Identität bekommen. Bisher ist Jakob dem Segen hinterhergelaufen und nun hat Jakob begriffen, er selber ist Segen. Er selber ist gesegnet. Er, der Betrüger, er, der Fersenhalter, darf durch Gott gesegnet sein. Und das heißt letzten Endes auch für dich und für mich, ich kämpfe nicht mehr. Gott ist mit mir in der Familie, an der Arbeit, in der Uni, egal wo ich mich befinde, Gott ist mit mir. Und ich muss jetzt nicht kämpfen, ich muss meine Aufgaben machen, sicherlich, aber ich muss nicht kämpfen um die alltäglichen Dinge. Ich bin ein Gesegneter und ich darf ein Segen sein. Mein Gott wird alle Krisen in Segen verändern. Jakob hat seine Frau als Jakob, als Betrüger, als Fersenhalter begraben. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und er zog weiter als Israel. Hier wird noch einmal deutlich, Jakob begräbt seine Frau, damit seine alte Vergangenheit, alles andere und er zieht als Israel weiter. Was mir auch aufgefallen ist bei der Beschäftigung mit dem Text, dass viel später ja Gott zu Mose sagt, als er sich ihm offenbart, ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Israels. Kein Widerspruch? Was sagt er da? Jakobs. Eigentlich müsste er doch sagen, ich bin der Gott Abraham, Isaaks, Israels. Gott hat längst akzeptiert den Jakob, so wie er war. Er hat ihm zwar einen neuen Namen gegeben, eine neue Identität, aber Gott hatte keine Probleme mehr mit dem alten Jakob, weil dieser alte Jakob war überwunden. Und darum kann Gott auch hier sich offenbaren als der Gott Jakobs, Abraham, Isaak und Jakobs. Das war ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen, dass Gott hier nicht Israel erwähnt. Aber Jakob selbst hat dadurch erfahren, ich habe eine ganz neue Identität. Ich darf endlich der sein, der ich von Gott geschaffen bin. Und darum können auch wir letzten Endes bekennen, Gottes Wille geschehe auch in meinem Leben. Ich will nicht weiter kämpfen, um ein anderer zu sein. Jesus hat schon längst für mich gekämpft, gesiegt. Er hat mich erwählt. Und darum darf ich sein, wie ich bin. Sei, wie du bist. Sei der, den Gott gewollt hat. Von Gott gewollt, von Gott geliebt, begabt, begnadet, wertvoll, unauswechselbar, ein Original Gottes. Und begabt, begnadet, wertvoll. Ein gesegneter Gottes, ein Segensträger für andere. Ich möchte hier schließen und noch beten mit uns. Herr Jesus,